Blind hatte damals für mich wirklich auch diese Vorstellung, so ich sitze da am Straßenrand mit einem zerfledderten Hund und bettel so. Das war meine Vorstellung vom Blindsein, ja. Und dann war das für mich wirklich so, dass ich gesagt, okay, dann werde ich mich halt umbringen. So. Das war für mich, das stand für mich so. Als mit 12, 13 stand das für mich so.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und du hörst hier den zweiten Teil des Interviews mit Heidrun Köllner. Wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dort anzufangen, denn so hast du den gesamten Kontext des Interviews. In diesem Teil des Gespräches spreche ich mit Heidrun Köllner über den Verlust ihres Augenlichtes. Ich möchte gerne wissen, wie sich dieses Schicksal auf ihr Wohlbefinden auswirkt und wie sie den Prozess, immer weniger sehen zu können, wahrgenommen hat. Ich danke Heidrun Köllner sehr für ihre Offenheit und für das persönliche Gespräch. Und dir wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Hier kommt der zweite Teil des Interviews. Wir springen direkt rein.
Ich würde genau diesen Punkt gerne mal aufgreifen, denn wir haben ja auch noch mal ein zweites großes Thema quasi für dieses Gespräch und das finde ich super, super spannend. Da hatten wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, aber du hast ja selber dein Augenlicht mal verloren.
Richtig.
Richtig. Und ich habe im Vorgespräch gesagt, und das meine ich auch vollkommen ernst, eine meiner größten Ängste ist es wirklich, einen meiner Sinne zu verlieren und das Augenlicht, ne? Ich meine, du hast ja auch früher mal gesehen. Ja. Das ist so, ne, wenn wir jetzt sagen, überleg dir mal den Worst Case, wenn ich mir irgendwie überlegen würde, Worst Case für mein Leben, das wären dann irgendwie krasse körperliche Einschränkungen wahrscheinlich, irgendwie sowas wie querschnittsgelähmt werden oder blind werden oder so. Das würde ich mir jetzt vorstellen, das ist unfassbar schrecklich. Natürlich kann man mit vielem oder allem lernen zu leben, aber es geht jetzt gerade weniger um meine Vorstellung, sondern um dem, was du quasi dazu sagst. Also wie war denn eigentlich dieser Prozess oder wie hast du gelernt, damit umzugehen? Was hast du denn da für, Gefühle, Akzeptanzphasen durchschritten zu diesem Prozess? Erzähl das doch einfach mal bitte.
Also ich habe ja als Jugendliche quasi die Augenerkrankung bekommen und dann wurde mir auch schon ziemlich früh mitgeteilt, dass das wahrscheinlich mal irgendwann mit einer Blindheit enden würde. Und dann habe ich tatsächlich für mich, das ist heute finde ich das irgendwie irre, aber es war damals so, tatsächlich gesagt, okay, wenn ich dann wirklich blind wäre, und blind hatte damals für mich wirklich auch diese Vorstellung, so ich sitze da am Straßenrand mit einem zerfledderten Hund und bettel so. Das war meine Vorstellung vom Blindsein, ja. Und dann war das für mich wirklich so, dass ich gesagt, okay, dann werde ich mich halt umbringen. So. Das war für mich, das stand für mich so. Als mit 12, 13 stand das für mich so. Und hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit, wie gesagt, ich habe nie wirklich suizidale Gedanken gehabt, in dem Falle, so wie tue ich das oder so. So weit bin ich nicht gegangen, aber schon dann würde ich das irgendwie machen. So, ne? Das war für mich ganz klar. Und dann habe ich aber immer wieder gemerkt, dass es kamen ja dann verschiedene Lebensabschnitte, so, wo mein Sehen dann auch natürlich schlechter wurde, klar. Und dann kam auch für mich immer wieder das Ding, ach, na ja, ist aber doch ja noch alles ganz nett und ganz lebenswert. Und dann wurde der Gedanke immer weiter hinausgeschoben. Ja, und irgendwann war es für mich so, dass der Gedanke überhaupt gar nicht mehr in Frage gekommen wäre, so, ne?
Okay, also das finde ich total den liebevollen Blick aufs Leben, ne? Ist ja doch irgendwie alles ganz lebenswert.
Ja,
ne?
Genau.
So, aber war dann, du hast ja auch gerade gesagt, ja, manchmal hader ich auch selber beispielsweise damit und eine Stunde später ist es wieder okay.
Genau.
Aber es klingt jetzt für mich so, als wenn es eigentlich irgendwie mit fortschreitendem Stadium, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
So, dass du sagst, ja, ach nee, ach, hier ist doch, hier, guck mal, hier entdecke ich ja auch nochmal schöne Themen oder Blickwinkel des Lebens. Aber ich aus meiner Perspektive würde mir eigentlich vorstellen, dass es auch mit ganz viel Hadern und mit ganz viel Traurigkeit und Wut und Frust einherging. War das gar nicht so oder klingt das jetzt einfach für mich nicht raus? Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
Nee, das war schon auch so. Ich glaube auch, dass jede Phase, wie gesagt, bei mir ist das ja ein schleichender Prozess gewesen.
Ja.
So.
Wie lange hat der gedauert?
Ja, wie gesagt, also ich habe ja noch die Regelschule besucht, habe dann meinen ersten Berufsleben, ja sogar noch eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel. Ich habe also Spielzeug verkauft, so.
Ja.
Es hat aber irgendwie trotz allem hat Spaß gemacht. Aber da habe ich das auch schon so gemacht. Da habe ich schon, also eigentlich müsste der Besitzer dieses Geschäfts heute noch sauer auf mich sein, weil ich habe tatsächlich das so meine Mogelpackung gehabt. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Kunde gekommen ist und hat dann gesagt, das Spiel findet er gut und so, was kostet das denn? Dann habe ich die Preise ungefähr im Kopf gehabt und habe dann, wenn ich nicht unsicher war, dann habe ich einfach einen billigeren Preis genommen, weil ich dachte, dann kommt der wesentlich zurück. Also, weil ich die Preise einfach nicht mehr sehen konnte. So. Also ich habe da tatsächlich so eine ganz große, wie soll man das sagen, ich habe eine Tarnphase gehabt. Ich wollte auf keinen Fall, auch in der Schule schon nicht, dass irgendjemand mitbekommt, dass ich schlecht sehe. Also da habe ich lieber in Kauf genommen, dass ich dumm bin, als dieses dazu zu stehen, dass ich schlecht gucken kann. Das war ganz interessant. Also und dann irgendwann ging das aber mit der Tarnphase ja nicht mehr, weil mein Sehen ja, wie gesagt, dann schlechter wurde. Und dann war es fast eine Erleichterung, als ich das dann eben nicht mehr konnte, dieses Tarnen. Aber zwischendurch war jede Stufe, wie gesagt, du hast gesagt, wie lange hat das gedauert? Ja, eigentlich bis vor 30 Jahren oder so. Also, warte mal, nee. Ja doch, bis 30 Jahre oder so. Das ist jetzt so ungefähr. Ich sehe jetzt tatsächlich nur noch hell und dunkel. Mhm. Und ich habe, ja, zum Beispiel meinen Sohn, der ist jetzt, 46. Der, als der Kind war, konnte ich also den Kinderwagen noch in bekannten Gefilden schieben. Da aber auch nur noch, sonst auch schon nicht mehr. Das heißt, das war so ein schleichender Prozess, der sich wirklich über ganz viele Jahre hingezogen hat. Und natürlich war jede Phase des Schlechtersehens, wie du das eben gesagt hast, musste wieder auch betrauert werden. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Prozess, dass ich auch sage, ich darf da auch traurig sein, ich darf auch wütend sein, ich darf diese Gefühle auch leben. Und ich habe mir das auch eingeräumt, diese Gefühle zu leben. Und dennoch, vielleicht ist das einfach so eine Resilienz, bedeutet ja eine Anpassungsfähigkeit. Das ist so eine Anpassungsfähigkeit in mir, die ich kann mich also gut immer wieder auf neue Situationen einstellen. Das kann ich. Also ich habe in meinem Leben ja auch viele Verluste erlebt und ich kann das immer wieder ganz gut und freue mich auch immer wieder darüber, dass mir das immer wieder gelingt, immer wieder zu sehen, ja, das ist jetzt so, aber es gibt immer ein Weiter. So. Und vielleicht ist das auch einfach mein Ding, dass ich sage, es gibt für mich keine Ausweglosigkeit, es gibt für mich immer ein Weiter. Also.
Ja, das ist ja auch wieder eine gewisse, ein gewisser Blick aufs Leben. Genau. Aber dieser Prozess, sage ich mal, ne, mit den verschiedenen Phasen. Ich weiß jetzt nicht, ob du damals schon so achtsam im Thema Wohlbefinden, ne, und Zufriedenheit unterwegs warst, aber wenn du dich daran zurückerinnerst, wie war vielleicht auch diese Übergangsphase oder verschiedene von Übergangsphasen? Wie haben die sich auf dein Wohlbefinden ausgewirkt? War es ja, weil ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, ach krass, man kann das Leben ja auch so wahrnehmen. Das klingt irgendwie wie eine schöne Erfahrung des Seins, also dem Wohlbefinden möglicherweise durchaus zuträglich. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass es bezogen aufs Wohlbefinden überhaupt nicht schön war, wenn man sich die ganze Zeit irgendwie versteckt, was du gerade mit Tarnphase betitelt hast. Wenn du da zurückblickst, welche Gefühle hast du da heute?
Also das war eine ganz, ganz schwierige Phase in meinem Leben. Und ich habe heute das Gefühl, dass ich denke, ich hätte mir das Leben leichter machen können. Also ich habe ja ständig in einer Rolle gelebt. Und das war die, ich glaube, eine der schwierigsten Phasen meines Lebens, in dieser Rolle zu leben. Weil ich war ja nicht sehr ich selbst, ne? Ich habe immer irgendwie versucht, eine Rolle zu spielen, das ging ja nur bis zu einem gewissen Grad so. Und ich glaube, ich hätte mir das Leben viel leichter machen können. Auf der einen Seite denke ich, ja gut, es ist ja so, wie es ist. Und ich habe jetzt dadurch vielleicht auch eine gewisse Stärke rausgezogen. Aber ich hätte es, also aus heutiger Sicht, wenn ich die Uhr nochmal zurückdrehen könnte, denke ich, wäre es natürlich für mich besser gewesen, nicht diese Tarnphase zu haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das weiß ich, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Ich bin ja jetzt schon 66, das heißt, ich habe ja an einer Zeit diese Phase durchgemacht, wo es das noch nicht gab, was es heute gibt. Es gab keine integrative Beschulung. Ich weiß, dass meine Eltern vom Augenarzt immer die Empfehlung hatten, ich sollte nach Hamburg auf so eine Sehbehindertenschule und da habe ich mich sowas von krass gegen gewehrt. Das will ich nicht. Mhm. Und ich habe in meinem Leben, ich bin ja jetzt in der dritten festen Beziehung und mein zweiter Mann, der ist blind gewesen, geburtsblind. Der war tatsächlich in einem Internat für blinde Menschen. Und da habe ich oft mitbekommen, wie eng diese Welt gewesen ist. So. Und da bin ich auch auf der einen Seite sehr froh, dass ich mich da so gegen gewehrt habe, mit all dem, was vielleicht auch belastend war, weil ich bin nicht in diese separate Welt gekommen. Ich bin immer in der Welt der Seelen geblieben. Und das ist, ich kenne, wie gesagt, einige Menschen, die eben diese Internatsgeschichte hatten. Und ich glaube, dass das nicht nur immer gut ist. Ich will das auch nicht verteufeln. Es gibt bestimmt Menschen, für die ist das richtig. Aber ich glaube, für mich wäre das nicht richtig gewesen. So.
Mhm.
Und ich glaube, wenn ich dieses Tarnverhalten in gewisser Weise nicht gehabt hätte, dann hätte ich auch mehr Druck bekommen von anderen Seiten, eben zu sagen, ja, nun wird es aber Zeit, dass du mal die Regelschule hier verlässt oder nun kannst du die Ausbildung nicht mehr machen oder, ne? So.
Ja gut, das kann natürlich sein, das ist schwierig zu sagen. Was sind denn die größten Learnings, ne? Wir haben ja schon vorhin gesagt, wir lieben Lernkurven, ne?
So. So oder so.
Ja. Wir lieben Lernkurven. Naja, also, was sind so für dich jetzt ja aufs Leben gesehen, ne? Die Lektionen oder die Perspektiven vielleicht besser gesagt, die du dadurch gewonnen hast?
Ja, das, was ich eben schon einmal auch gesagt habe, dieses, ich bin einfach dadurch, glaube ich, sehr resilient im Sinne von wirklich, ich kann mich den Situationen, die mir das Leben stellen, den kann ich mich nicht sofort, ich hadere da natürlich auch manchmal mit neuen Situationen, das ist ja ganz klar, die so Schicksalsschläge, natürlich hadere ich damit und trotzdem denke ich, ich kann mich da ziemlich schnell drauf einstellen. Also wenn ich zum Beispiel, was ich eben sagte, mein zweiter Mann ist ja gestorben und auch von jetzt auf gleich sozusagen, das war sehr schockierend und ich habe aber auch, denke ich, auch aus heutiger Sicht noch, das ist jetzt 15 Jahre her, ich habe auch diese Trauerphase so gelebt, dass ich nicht daran zerbrochen bin. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was ich ganz gut kann. Ich kann mich gut auf Situationen einstellen, die mir begegnen. So.
Ja, das kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Ich würde nochmal auf ein anderes Thema in dem Kontext gerne eingehen. Und das ist Angst. Also vielleicht ist es aber auch mit dem schon beantwortet, was du eben gesagt hast, diese Resilienz, ne, die gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, mal gucken, was da jetzt kommt, ich werde das irgendwie handhaben können, ne?
Ja.
So, hat das dann vielleicht auch zur Folge, dass dein Umgang mit Ängsten sich gewandelt hat? Oder gibt es trotzdem Sachen, wo du sagst, also natürlich, ich meine jetzt nicht, dass jeder Mensch oder dass du deswegen angstfrei für immer durchs Leben gehst.
Kein Fall.
Nicht, ne? So, das wäre hochgegriffen. Aber hat sich dein Umgang mit dem Thema Angst dadurch gewandelt?
Ja, in gewisser Weise ja. Auf der anderen Seite war das immer auch meine Devise, dass ich immer gesagt habe, wenn ich alles in meinem Leben, wo ich Angst gehabt habe, nicht gemacht hätte, weil die Angst mich gebremst hat, weil ich das zugelassen habe, dass die Angst mich hindert, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also mein Thema ist aber, da muss ich mir die Angst eben unter dem Arm klemmen und muss eben mit dieser Angst losgehen. Und es gibt heute immer noch Dinge, wo ich Angst habe. Ich habe zum Beispiel auch ganz, ganz große Angst davor, nicht mehr hören zu können. Das ist für mich das ganz, ganz Schlimme. So. Weil ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt 66 und ich habe ja auch im Freundeskreis Menschen, die sind ja jünger, älter, gemixt. Aber viele, die jetzt auch älter sind schon als ich und wo das Hören auch schlechter wird. Und dann bin ich immer so, dass ich denke, oh, wenn ich nicht mehr richtig gut hören kann, das wäre für mich etwas ganz, ganz, ich weiß, dass ich damit leben könnte. Aber ich weiß, dass das auch nochmal sehr, sehr angstbesetzt wäre für mich. Weil einfach Hören ist für mich einfach was ganz, ganz Wesentliches in meinem Leben. Ne?
So. Klar, das leuchtet ein. Das leuchtet auf jeden Fall ein. An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage.
Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über 1,5 Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HumansAreHappy15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HumansAreHappy15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Okay, dann würde ich gerne nochmal auf einen Punkt auch eingehen, der, ich zitiere dich da jetzt mal auf deiner Website, ich sehe ja, was du nicht siehst. Ne? Also ja, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Ne? Wie gelingt oder wie geht man denn sensibel, sage ich jetzt mal, mit betroffenen Menschen um und an der Stelle schon den Einschub? Ich weiß gar nicht, ob Betroffenheit jetzt das richtige Wort ist, ne? Aber Menschen, die blind sind. Ne? Ich habe, wir haben ja so Thema politische Korrektheit ist ja sowieso eins, was du lachst schon, ne? Genau, was, wo man manchmal auch gar nicht so richtig weiß, was darf ich jetzt sagen, was nicht. Aber ja, es geht ja nicht darum, dass man unbedingt einem Regelkatalog entspricht, sondern ich versuche wirklich, mich so auszudrücken, dass ich durch Sprache möglichst keine Menschen ausschließe oder vielleicht auch, gerade wenn es irgendwie ums Thema Gendern oder so geht, dass man jetzt nicht irgendwie patriarchale Zustände unbedingt dadurch noch festigt, sondern vielleicht sogar auch aufmerksam macht und eben sensibel ist mit dem, wie man sich ausdrückt, weil das ja auch im Grunde eine Form von ja Machtausübung und Gesellschafts ja Festigung oder Formung sein kann und absolut. In dem Sinne ich bin da absoluter Neuling und habe gar keine Ahnung, aber gibt's da irgendwie Sachen, auf die man achten muss oder könnte ich jetzt irgendwie so eine totale Arschbombe ins Fettnäpfchen machen oder wie ist denn das überhaupt?
Also ich glaube, es ist wichtig, einfach die nicht zu versuchen, jetzt eine neue Sprache zu entwickeln. Also ich kenne das auch so, dass jemand zu mir sagt, ach, jetzt sage ich zum Beispiel, ich war im Kino, ach, du hast den Film gesehen. Nein, das darf ich ja nicht sagen, dass du den gesehen hast. Du hast ihn ja nur gehört. Und dann sage ich, also weißt du, ich sage, oh, ich habe Fernsehen geguckt. Ich sage, ich habe Fernsehen gehört. So, ich will keine neue Sprache entwickeln. Das finde ich Quatsch. So, ne? Was ich negativ finde, ist manchmal so dieses, ja, du bist ja blind, du bist ja trotzdem ganz gut drauf. So dieses trotzdem, das finde ich für mich manchmal nicht gut. So, ich denke, ja, ich bin blind, ich bin gut drauf, da kann man das trotzdem auch streichen. Oder ich war gestern in der Kasse und habe dann das Geld da rausgelegt so, und ich kann ja die Münzen ganz gut fühlen. So, und dann sagt die Kassiererin zu mir, ach, das haben sie aber schön gemacht. Und dann merke ich richtig, dann kriege ich auch nicht sowas, dass ich am liebsten sagen würde, ey. Ja. Lass es. Also so, ne? Da merke ich so eine leichte Aggression auch in mir, wo ich denke, was soll das? Ich meine, die muss jetzt nicht werten, wie ich hier die Münzen rauspacke. Ich weiß, dass die das gut meint. Das ist mir alles klar. Und dass die meint, die hat was ganz Gutes damit gesagt. Ich habe es auch nicht korrigiert, weil ich habe einfach nur, ne, Manchmal sehr atmen und lächeln ganz gut. Aber ich weiß, dass sie es gut gemeint hat. Ich weiß, dass ich sowas einfach, ja, das finde ich einfach so, das ist so wie das Wertende, ne? Das finde ich nicht schön. Ja, das ansonsten, glaube ich, kann man nicht viel falsch machen.
Okay, aber das eine ist das Wertende, ne? Und wenn ich, und wenn wir jetzt beim Beispiel von eben sind, ist das Wort trotzdem, das ist ja, das bringt ja eine Bewertung rein.
Ganz genau.
Ne? Mhm. Auf der anderen Seite würde man jetzt sagen, die ist blind und trotzdem gut drauf. Damit habe ich die Blindheit erwähnt und durch das trotzdem bewertet. Wenn ich sage, die ist blind und gut drauf, dann habe ich blind zwar jetzt in dem Moment nicht bewertet, aber ich habe es irgendwie hervorgehoben, weil ich sage ja auch nicht zu einem Mensch, der sehen kann, das ist ein sehender Mensch, der ist gut drauf.
Ja, genau, richtig.
Also, ne, also eigentlich könnte ich doch, also eigentlich, also kann man es doch auch weglassen oder wie wäre es dir am liebsten? Muss man es eigentlich sagen? Also macht dich das auch aus? Also ich meine, das reduziert einen doch irgendwie mal so ein bisschen auf irgendwas, ne? Ich meine,
ja, ganz genau.
Ich bin ja auch kein Mensch, der, keine Ahnung, mit der rechten oder linken Hand schreibt. Oder so.
Ja, natürlich hast du ja das reduziert. Und für mich ist tatsächlich meine Blindheit wirklich ein Teil von mir. Aber es macht mich nicht aus. Und das, und da glaube ich, und daran ist sicherlich auch ein Punkt, warum ich auch noch gerne, ich bin ja offiziell schon Rentnerin, immer noch gerne und auch viel arbeite, weil mir Arbeit viel Freude und Spaß macht, weil ich das Gefühl habe, dass da, dass das dann auch irgendwie verschwindet bei den Menschen, dieses, ne, die ist ja blind, das tritt in den Hintergrund, so. Und auch in meinem privaten Rahmen. Also ich finde das durchaus, viele finden das ja wieder empörend, aber wenn mich zum Beispiel mein Mann jetzt, was weiß ich, der geht jetzt los und plötzlich, sag ich mal, lässt er mich da stehen, dann würden viele, wie kann er das machen? Und dann, oder auch wenn das eine Freundin macht, und dann sage ich aber um einen, das ist ja auch ganz schön, weil in dem Moment haben die es völlig vergessen, dass ich nicht gucken kann. Und das hat ja auch eine Qualität, ne? Nicht diese ständig so, ich muss ja immer darauf achten, sie sieht das ja nicht. Natürlich ist das in manchen Dingen oder in vielen Dingen wichtig. Auf der anderen Seite, wenn das nur darauf hinausläuft, ist es auch schief. Dann ist es auch mal ganz gut, wenn jemand einfach mal sagt, oh Mist, ich habe völlig vergessen, dass du es nicht siehst. So. Das hat ja auch eine Qualität, also für mich eine Qualität. So.
Ja, klar, verstehe ich, total. Ja, spannend. Ich find's, also muss ich an der Stelle einfach aus meiner persönlichen Perspektive rückgeben. Ne, also klar, man kann mit allem umgehen, aber ich find's total, total krass, wie du das, oder krass ist nicht das richtige Wort, eindrucksvoll würde es besser treffen, ne, wie du sagst, ja, aber guck mal, ne, es ist jetzt nicht so, ich höre deswegen irgendwie total besonders gut oder so, sondern dieses, guck mal, was mir das gibt, ne, einfach so dieses, ich kann mit Situationen umgehen, ne, und vielleicht, ja, also das, also ich weiß nicht, vielleicht mich beeindruckt es irgendwie gerade an der Stelle. Vielleicht ist auch das einzige Feedback gerade, was oder warum ich das jetzt sag.
Ja, ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig, also für mich immer wieder wichtig zu sehen, dass ich mir selber auch sage, ich bin jetzt nicht so besonders durch meine Blindheit, sondern ich hab wie alle Menschen, habe ich meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, ne, die sind, wobei ich in manchen Stellen auch tatsächlich denke, diese Frage wurde mir ja auch schon häufiger mal gestellt, ob diese Blindheit für mich was bewirkt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass ich, wenn ich nicht blind wäre, dass ich dann ein anderes Leben gelebt habe, ist ja irgendwie klar. Und ich glaube, dass auch diese Blindheit dazu beigetragen hat, dass ich mich ein Stück sehr, oder nicht ein Stück, sondern dass ich mich sehr wohl in meinem Leben fühle. So.
Inwiefern? Das heißt
nicht, ja, inwiefern, dass ich Dinge einfach gemacht habe, die hätte ich sonst, glaube ich, nicht gemacht. So. Und dass ich auch Dinge wahrnehme, die vielleicht andere auf andere Art wahrnehmen, aber dass das Visuelle, was mir fehlt, ich habe eine Zeit noch in meinem Leben gehabt, wo ich das als sehr defizitär gesehen habe, dass ich das ja nun mal nicht sehen kann. Mhm. Inzwischen merke ich aber auch im Kontakt zu Menschen, dass es durchaus eine Qualität sein kann, die Menschen nicht zu sehen, um sie eben nicht vielleicht gleich in Schubladen zu stecken, allein was das Optische angeht oder ne, so. Oder Emotionen eben auf andere Art wahrzunehmen. Also wenn ich mit Menschen arbeite, dann merke ich auch ziemlich schnell, was die bewegt, was die berührt. Und dazu muss ich es nicht sehen. Also das ist einfach eine andere Art der Wahrnehmung. Und ich glaube, dass das auch eine große Qualität hat für mich.
Ja, auf jeden Fall. Doch, das leuchtet ein und macht absolut Sinn. Mhm. Verrückt, auf jeden Fall. Also ist ein Themenfeld einfach für mich, mit dem ich so wenig Berührung habe. Ich weiß noch früher, meine Oma, als sie noch gelebt hat, die hat, ich weiß gar nicht, irgendeine Augenkrankheit gehabt. Und als wir Kinder waren, hat die dann immer, dann war das klar, dass die Augen irgendwie schlechter werden. Und dann haben die, sind meine Großeltern immer in irgendwelche, ich weiß gar nicht, so Heilquellen oder sowas gefahren, weil die dann gehofft haben, dass Jesus oder Gott oder so denen dann irgendwie da nochmal ein bisschen gnädig ist. Und es war aber jedes Mal, ich weiß noch, wenn meine Mama dann reinkommen, ich habe zwei Geschwister, und immer gesagt so, ja, aber Omas Augen sind nicht schlechter geworden. Und dann haben wir immer schon so gejubelt. Das erinnert mich, aber das ist so mein einziger tatsächlich, ne, und irgendwann war die dann halt auch blind oder hat ganz wenig gesehen auf jeden Fall. Und das war aber so mein einziger Touchpoint, einziger Berührungspunkt so mit ja Blindheit jetzt, die nicht außer vielleicht mal ganz doll flüchtig, ne? Aber deswegen und das ist halt und ja Oma Ruhe in Frieden, sie ist schon seit einigen Jahren tot, aber das war alles gut. So. deswegen finde ich es total spannend, gerade jetzt nochmal aus dieser Perspektive Wohlbefinden und vor allem unterhalten wir uns jetzt ja auch nicht hier in diesem Podcast, weil du blind bist, sondern weil du ja einfach aus der Perspektive dadurch, dass du im Thema Salutogenese, Stressmanagement, wie entsteht Gesundheit, was hat man für einen Blick auf sich selber, auf das Leben, ne, in dieser Kombination einfach auch unfassbar viel, oder eine unfassbar spannende Perspektive beitragen kannst. Also dafür auf jeden Fall danke. Finde ich super. Ich würde gerne.
Ja. Ich denke aber, deine Oma, wahrscheinlich war es eine Makuladegeneration, weil das ist eine typische Altersgeschichte, die eigentlich bei vielen alten Menschen auftritt, die jetzt auch durch unsere Zeit, dadurch, dass die Menschen eben ja älter werden, auch ganz massiv auftritt immer wieder. Ne?
So, das kann sein. Was war das? Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden.
Makuladegeneration. Also die Makula ist ja das schärfste Sehen im Auge ist die Makula. Ist der Punkt, wo wir am schärfsten sehen. Und das ist es gibt die altersbedingte Makuladegeneration. Das haben eben viele alte Menschen dann. Ne? Die bekommen das dann im Laufe ihres Alters. So.
Okay, ja, muss ich mal rausfinden.
Wenn das für dich noch wichtig ist, das weiß ich nicht. Aber es könnte sowas gewesen sein, weil das ist halt eine große, große Volkskrankheit, dadurch, dass die Menschen eben auch älter werden. Ne? Das ist ein ganz großes Thema.
Ja, kann sein. Mhm. Ich werde mal zu Hause nachfragen. Die Info kann man noch bekommen. Alles klar. Okay. Spannend. Ich würde Richtung Ende dich noch mal kurz zwei persönliche Fragen fragen.
Ja.
Genau. Und zwar ist die erste Frage, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Es ist, wie es ist.
Den Satz habe ich heute schon mal gehört.
Ja, alles genau. Klar.
Es ist, wie es ist. Alles klar. Zweite Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Ja, schon über den Sinn seines Lebens. Also was macht mich aus, was macht mein Leben sinnvoll für mich? Und wie man so schön sagt, wenn ich vielleicht irgendwann diese Welt verlasse, was habe ich bewegt? Habe ich was bewegt? Und wenn ja, was habe ich bewegt?
Ja, alles klar, das lassen wir so stehen. Ich möchte aber gerne zum Ende dir das letzte Wort geben, wenn du magst.
Ja, vielen Dank. Ja, das letzte Wort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass ich das, also in dieser Salutogenese, in der Salcom, also in der Kommunikation der Salutogenese, arbeiten wir ganz viel auch mit dialogischen Übungen. Und das heißt, ein Mensch bekommt dann also eine Viertelstunde Raum zu einer bestimmten Fragestellung, zu sich selbst und die Situation zu reflektieren. Und ich habe jetzt mal wieder gemerkt, dass es ganz schön ist, auch für mich jetzt mal wieder, mich selbst durch unser Gespräch zu reflektieren. Und auch wieder gemerkt, ich sage oft, wir finden uns im Reden. Also wir reden eben mit einer anderen Person. Also inhaltlich reden, ich rede jetzt nicht vom Smalltalk. Und dadurch finden wir uns auch wieder selbst und kommen wieder auf Punkte für uns selbst und bei uns selbst. Und das fand ich jetzt eben für mich nochmal ganz schön, mich selbst durch unser Gespräch nochmal reflektieren zu können. Vielen Dank also dafür auch von mir.
Das war die 25. Folge bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfiehl Humans Are Happy sehr gerne weiter, denn damit machst du mir eine große Freude.
Um die nächste Folge nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst, oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.
Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.